Der Podcast.
Folge 167, Sommerspezial Teil 2, unsere Serien.
Hallihallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch vom Strand. Vom weiten Strand. Ich sage nicht welches Meer, sonst findet man mich und das möchte ich nicht. Zu unserer Sommerspezialfolge 2 hier von Luck und Hengstmann, eurem Politik-Podcast mit Augenzwinkern, wobei es heute natürlich nicht oder nur sehr, sehr marginal um Politik geht. Darum begrüße ich aufgezeichnet vor 4 Wochen in Berlin den Kabarettisten Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist in Magdeburg oder aus Magdeburg und jetzt an geheimem Ort, noch geheimer als der iranische Religionsführer, falls genau. Der noch lebt, aber dann wäre er auch noch gesagt, geheimer, wenn er nicht mehr lebt. Dann ist er am selben Ort wie das iranische Staatsoberhaupt, nämlich so. Der 12. Imam.
Genau.
Bitte nachhören. Stimmt. Bei uns.
Könnt ihr nachhören, vor 10 Folgen ungefähr. Ja. Dass wir diese Folge aufgezeichnet haben, ist jetzt 4 Wochen her. Deswegen werden wir nicht über aktuelle Politik gar nicht reden. Wir gehen davon aus, dass Friedrich Merz noch Bundeskanzler ist. Aber es kann alles passieren. Denn heute geht es um unsere Serien. Und zwar Lieblingsserien, das haben wir ja schon mal gemacht. Es geht mir um die Serien, die uns im Moment am meisten beschäftigen, würde ich jetzt mal so sagen. Ja? Egal, ob wir sie aktuell gucken oder nicht geguckt haben oder worum es alles geht. Ich habe eine Sache
ist bei mir ist tatsächlich entgegengesetzt, aber das macht ja nichts. Ich, genau. Ich habe so ein bisschen auch gekramt, was habe ich gebinged und was hat mich geprägt. Also bei mir geht es jetzt nicht unbedingt um das, wo ich gerade dran bin.
Genau, und bei mir ist eins tatsächlich sogar in dem Sinne überhaupt keine Serie. Also das ist keine Serie im klassischen Sinne, aber es ist trotzdem irgendwas Zusammenhängendes.
Ist deswegen, was Fiktives, also Fiktion.
Nein, auch das nicht. Also schon.
Ja, dann bist du hier komplett falsch.
Es ist was sehr Kompliziertes.
Okay, also möchtest du dann damit anfangen?
Na gut, dann fange ich damit an. Dann nehme ich das mal ein bisschen aus der Konkurrenz. Platz 5. Und zwar bin ich auf ein Internetphänomen gestoßen, was es seit fast 20 Jahren gibt und wo ich mal wieder völlig durchgerutscht ist. Was ich aber als Serie quasi wahrnehme, weil ich sozusagen, es ist ein YouTube-Channel und ich jetzt langsam anfange, mir die ganzen Folgen, die da draufstehen, anzugucken. Und darum ist das für mich wie so eine Serie. Also ich freue mich quasi immer schon auf die nächste Folge. Und zwar ist das, sagt dir Marty Fischer was?
Nein.
Marty Fischer ist ein Musiker und Imitator. Ich weiß nicht, ob du schon mal, hast du LOL, guckst du auch nicht, ne? Last Man Laughing?
Ja, Sebastian.
Nein. Dann könnte ich dir vielleicht einen Hinweis geben.
Um mich geht's nicht. Wir haben ja 1-2 Hörer noch draußen.
Doch, es geht auch um dich, denn wenn du etwas weißt, ist ja anders darüber zu diskutieren, als wenn ich hier stundenlang alles erklären muss.
Erklär.
Ist auch egal. Marty Fischer ist ein Musiker, der einen YouTube-Kanal hat und auf diesem YouTube-Kanal erklärt, wie Musik funktioniert. Und zwar, der hat ein Tonstudio, kleines Tonstudio, so wie ich auch. So, mit Klavier neben sich und Gitarre und Bass und Schlagzeug, alles dabei. Und spielt Popsongs nach und erklärt im Prinzip, wie Popmusik aufgebaut ist. Und spielt das auch nach, imitiert die auch. Der ist ein sehr, sehr guter Imitator tatsächlich. Also jetzt nicht im kreativen Sinne, sondern er kann einfach sehr gut Stimmen nachmachen. Und war zum Beispiel deswegen auch in der letzten Staffel von LOL dabei, Last Man Laughing, dieser Serie auf Amazon Prime, wo man nicht lachen darf. Moderiert von einem ganz schrecklichen Bully, aber egal. Als Imitator, um die Leute da zum Lachen zu bringen. Und den habe ich jetzt entdeckt. Das habe ich jetzt vor 4 Wochen habe ich Marty, die kannte ich vorher. Der Name sagte mir gar nichts. Und dann bin ich durch irgendein Ding bin ich auf. Ach ja, der hat nämlich mit Bodo Wartke zusammen dieses Barbara Rhabarber Bar. Da bist du aber bestimmt schon mal drüber gestolpert, ne?
Ja.
Genau. Das ist Marty Fischer, der zweite da. Das ist Marty Fischer. Und da bin ich da über den und da habe ich mich mit dem ÖVO beschäftigt. Und weil wir in unserem aktuellen Sommertheater eine Musical-Nummer drin haben, wo ich genau das gemacht habe. Ich habe mir Musical-Titel genommen, habe die auseinandergenommen und habe geguckt, wie funktionieren die? Wie läuft das? Wie funktioniert? Genau das macht er, aber der verdient damit Geld. Sein YouTube-Kanal hat 900.000 Follower. Also so knapp mehr als wir beide. Und das ist für mich mein Platz 5, auch wenn es in dem Sinne keine klassische Serie ist.
Ja, aber so, das würde ich schon durchgehen lassen. Also sicherlich kannst du auch, ist auch egal, welche Reihenfolge du schaust, aber es ist schon ja, eine Serie, würde ich schon sagen. Genau. Okay, dann möchte ich gern etwas Älteres einflechten gleich zu Beginn. Mein Platz 5 ist die Muppet Show. Wow. Nach wie vor immer noch gern zu gucken. Habe ich auch mir irgendwann mal den Spaß gemacht, die komplette alles zu kaufen quasi, als es noch DVDs gab. Und das ist nach wie vor immer unterhaltsam, ja.
Ganz kurze Zwischenbemerkung, empfehle ich jedem, sich DVDs zu kaufen.
Ja?
Weil du kriegst im Moment DVDs. Ja, weil du die so billig kriegst. kriegst alles, was du kriegst, auf die, bei keinem Mensch kauft mehr DVDs. Ich halte Blu-ray für völlig überschätzt, weil, wie sagte der große Ralf Rute mal, kein Gag wird besser, nur weil er ein HD ist. Kauft DVDs. Die DVDs werden euch hinterhergeschmissen, gerade wenn ihr auf Klassiker steht. Kauft
DVDs. Stimmt eigentlich, ja. Ja, also das ist doch gut. Jedenfalls die Muppet Show, also die ist, die, also wenn man jetzt denkt, das ist doch ständig gelaufen, ja, aber die reine Entstehungszeit waren nur 5 Jahre, also zwischen 1976 und 1981. Aber also zeitlos, sehr unterhaltsam, ulkig, das ist wie so eine Show aufgebaut, also eigentlich diese verschiedenen Figuren machen da ihre kleinen Nummern, das ist auch eher wie eine Varieté-Show, also das ist ja auch der Plot, also die Figuren wollen eine Varieté-Show machen, da geht dann einiges schief, beziehungsweise gibt es auch Figuren, die das torpedieren zum Beispiel, also Kermit ist ja der Showmaster und dann wird auch manchmal im Backstage was gezeigt, wie was nicht klappt, oder ganz berühmt die beiden Muppet-Opas, die sind uns beiden nachempfunden. Genau. Die dann von
Waldorf und Stettler.
Genau, die von oben rechts quasi sagen, wie schrecklich das alles ist und auch immer den Schlussgag haben. Ja, und dann gibt es eben Songs, aber auch teilweise auch eben Interviews von Kermit mit irgendwelchen Showgrößen aus den USA. Teilweise wurden dann auch irgendwelche deutschen Stars noch für die deutsche Version noch mit reingenommen. Das ist nicht ganz systematisch gewesen, aber die meisten waren halt so amerikanische Showgrößen der 70er.
Du konntest bestimmte Folgen in Deutschland auch nicht ausstrahlen, weil die Leute in Deutschland einfach keiner kannte.
Das war der Grund und da hat man irgendwer Deutsches genommen. Und
wenn das interessiert, kann ich empfehlen, es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Glotzbuster. Früher hieß der Fetter Loser im Exil, der hat sich aber vor einem Jahr umbenannt. Der sich mit 80er-Jahre-Serien beschäftigt und unter anderem auch die Muppets nimmt. Und der erklärt ganz genau, wie es zur Muppets-Show kam, wie Jim Henson auf die Idee gekommen ist und so weiter und so fort. Also das kann ich jedem nur empfehlen, habe ich gerade erst geguckt. Das ist wirklich gut. Mhm. Also das dauert so 30 Minuten, aber wen das empfiehlt, Glotzbuster oder Fetter Loser im Exil, Muppets-Show. Okay. Also wirklich.
Ja, und es ist auch immer so Running Gags natürlich. Es gibt dann diesen einen, diesen Adler, also das ist Sam eigentlich, Uncle Sam, der amerikanische Adler, das Wappentier. Und der will immer so ganz was Hochstehendes machen und will dann sozusagen oder macht sich lustig über die niedere Kultur, die da diese Muppet Show ist. Und dann geht aber immer alles schief. Also das ist der schlecht gelaunteste nach Wolfgang Böhmer, der schlecht gelaunteste der Typ aller Zeiten, oder eigentlich ist Böhmer ihm nachempfunden und die Figur ist interessanterweise, Kermit ist ja der Einzige, der gleichzeitig auch noch in der Sesamstraße mit dabei war, alle anderen Figuren könnten es zwar, aber sind es nicht, also es ist tatsächlich.
Genau, also es gab dann ab und zu mal Crossover, dass Ernie und Bert, es gab dann nochmal so ein paar Muppets-Nachfolgedinge, also nicht die Muppets-Show an sich, ja. Es gab dann Ende der 80er, gab es glaube ich auch nochmal irgendwie so ein Format, was auch so ähnlich wie die Muppets-Show, da tauchten dann auch mal Ernie und Bert auf, aber im Prinzip gab es die klassischen Muppet-Charaktere, die klassischen Sesamstraßen-Charaktere, aber beide waren von Jim Henson, es war das gleiche Produktionsstudio, es waren die gleichen Puppenspieler, alles.
Und Kermit der Frosch. Auch groß zu empfehlen, wenn es um Sequels geht, es gibt diesen Muppets Weihnachtsfilm, also der ist wirklich, den kann man nicht oft genug gucken.
Du meinst die Weihnachtsgeschichte?
Weihnachtsgeschichte, genau, die Dickens,
also
von Gonzo, Charles Dickens.
Ja. Genau, wo Gonzo, nee, ist Gonzo Scrooge? Nein, Gonzo ist, nee.
Wer ist Scrooge? Ist Michael Caine, also der
lebenden Schauspieler, und Gonzo spielt den, genau, habe ich, ja, ist 100 Jahre her, dass ich den gesehen habe. Ja, schöne Empfehlung, finde ich super. Gut. Also Muppets, klasse Sache, mag ich wirklich sehr. Mein Platz 4 wird wahrscheinlich dazu führen, dass du diesen Podcast jetzt hier beendest, denn es ist tatsächlich Grey's Anatomy. Mhm. Ich habe vor einem Jahr, also andersrum, meine liebe Frau trifft sich immer mit ihrer besten Freundin, meistens mittwochs, weil ich da meistens auf der Bühne stehe und so, und dann war es aber zeitweise montags und da kamen immer die neuen Folgen von Grey's Anatomy und irgendwann war ich dann aber auch, weil sie sich dann montags trafen, weil dann die neuen Folgen von Grey's Anatomy kamen, war ich ja meistens zu Hause. Also habe ich das dann irgendwann mitgeguckt und irgendwann hat mich das gepackt. Das ist ja eine Seifenoper. Es ist eine der am längsten laufenden Serien im amerikanischen und auch im deutschen Fernsehen. Es geht jetzt in Staffel 21 besser gesagt, Halbstaffel ist rum. Und dann habe ich das so mitgeguckt und so ein paar Charaktere, also man findet sich ja leicht rein, das ist ja der Vorteil bei Soap Operas, du findest dich halt leicht rein, es ist eine Krankenhausserie, dramatisch, und dann habe ich so, okay, Gott, wie ging das los? Und da es auf Disney Plus komplett draufsteht, fing ich an, mir die erste Staffel, ich wollte mir eigentlich nur die ersten zwei, drei Folgen angucken, um mal zu schauen, wie die Charaktere, wo die herkommen, wie sich das entwickelt hat.
Aber meistens ist ja dann von so einer langlaufenden Serie, die sind ja eigentlich nicht wiederzuerkennen. Wenn man dann an den Anfang springt, die sind ja dann teilweise noch sehr hölzern oder was.
Das ging.
Manchmal werden Serien, also, das ist übrigens interessant, manchmal werden so langlaufende Serien, da wird gar nicht die Folge 1 zuerst gedreht, weil man will, dass die Folge 1, die muss ja knallen, die muss ja die Leute ranholen.
Ja.
Die muss ja besser sein als, sagen wir mal, Folge 2 oder so. Und dann deswegen wird dann, was weiß ich, bei Folge 10, 15 angefangen zu drehen, damit die Figuren irgendwie sich, ja, man muss das ja auch leben, man muss ja diese Beziehungen, die man untereinander hat oder also von Anfang an hat, die muss man ja irgendwie gut darstellen. Deswegen, kleiner Exkurs, deswegen wird nie am Anfang angefangen zu drehen.
Selten. Wobei bei der Serie, die ich gleich, die mein Platz 3 ist, definitiv.
Okay.
Da wurde die erste Folge definitiv zuerst gedreht. Meistens arbeiten die auch mit Piloten.
Ja, da weiß ich immer nicht. Das ist ja dann natürlich, so ein Vorlauf von so einer Serie ist ja immer sehr lang. Meistens wird der Pilot gedreht und dann wird aber schon beim Drehen des Piloten wird schon entschieden, ob man es weitermacht oder nicht. Weil sonst müsste man ja ein Jahr oder zwei Jahre warten, bis man erstmal die Zuschauerreaktion, manchmal hat man so, auch so Testpublikum oder so. Aber ja, Piloten sind ja oft auch der Anfang von so einer.
Genau, also auf jeden Fall Grey's Anatomy und habe ich angefangen in Folge 1, Folge 2, Folge 3, Folge 4, Folge 5 und irgendwann wurde ich dann wach und war in der 17. Staffel. Also das ist, die hat mich gekriegt.
Ja.
Das liegt aber, das muss man ganz kurz erklären, dieses Serial-Universum ich habe auch gleich noch eine Serie, die auch von dieser Schöpferin Shonda Rhimes ist, die ist bei mir ziemlich weit vorne. Shonda Rhimes ist eine Serienproduzentin in den USA, die ganz viel gemacht hat, Scandal zum Beispiel, da habe ich glaube ich letztes Mal drüber gesprochen, das war so eine Serie, die im Weißen Haus im Umfeld des Weißen Hauses spielt, ist auch von Shonda Rhimes.
Nee, letztes Mal hast du tatsächlich über Grey's Anatomy gesprochen, aber nicht.
Habe ich auch über Grey's Anatomy? Egal.
Ja, egal.
Worauf ich auf jeden Fall hinaus will, ist diese Diversität in dieser Serie. Also ich habe diese Serie tatsächlich zweimal durchgeguckt.
Mhm.
Es gibt eine einzige Serie, die ich mehr als einmal, nein, es gibt zwei Serien, die ich mehr als einmal durchgeguckt habe. Und das ist einmal The Next Generation, Star Trek The Next Generation, das ist Scrubs. Scrubs habe ich ungefähr 17 Mal gesehen, Star Trek The Next Generation habe ich ungefähr 10 Mal gesehen. So, und Grey's Anatomy immerhin zweimal. Beim dritten Mal war dann klar, okay, ich komme nicht mehr mit. Es ist.
Okay, dann würde auch die Therapeutin dann doch ihr Veto einlegen. Genau.
Aber, wie gesagt, es sind von Anfang an homosexuelle Charaktere dabei, es sind Transcharaktere dabei.
Und wann fing die an? In welchem Jahr?
2005.
Ah ja.
Nachdem Scrubs schon 5 Jahre gelaufen ist, was man sieht, weil die ganzen alten Scrubs Medizinfälle recyceln.
Mhm.
Also alles, was bei Scrubs schon mal war, macht dann auch Grey's Anatomy quasi.
Ja, aber das ist ja auch typisch, so Recycling oder überhaupt Drehbuchautoren sind ja vor allem in den USA ein richtiger Markt. Und man hat ja, vor ein paar Jahren gab es ja so einen Drehbuchschreiberstreik. Und
genau.
Dann hieß es, so, jetzt wird hier der gesamte Laden in Hollywood oder in allen Filmproduktionen aufgehalten oder Serien, weil wirklich die so eine große Macht haben in Deutschland, wenn man eine deutsche Seifenoper, wenn da die Drehbuchautoren streiken, dann würden es die Fans, glaube ich, nach 5, 6 Jahren vielleicht merken, weil es einfach doch, weiß nicht, ob das so schwer ist, naja, gut, ein anderes Thema.
Ja, das ist aber normal, das wäre in Deutschland, also ich kenne tatsächlich eine Drehbuchautorin von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und nö, also die haben da auch Macht.
Mhm.
Wenn die nicht schreiben, also ich will jetzt nichts sagen, aber die Schauspieler sind alle doof. Also die kriegen das alleine nicht hin.
Nee, das nicht. Aber dass man da jetzt wirklich sagt, hier, wenn der eine streikt, da würde man in Deutschland schon sicherlich genügen, aber sie sind auch schlechter organisiert, da würde man halt jemanden finden, der auch Autor ist, der aber im Moment nichts zu schreiben hat, hier schreib du. Ja, das ist natürlich der Vorteil, wenn man in so einer starken Gewerkschaft ist, wie die amerikanischen Autoren, dann wird da quasi Streikbrecher spielen und selber was schreiben.
Was ich aber super finde.
Zumindest drückt es die Wertschätzung für den Zweig eines der Branche aus, die am kreativsten ist und die eigentlich fast die wichtigste ist, ja. Also es wird ja, der normale Zuschauer wird nicht denken, dass das Wichtigste an einem guten, wenn ein Film richtig, richtig gut ist oder eine Serie, was ist das Wichtigste? Das ist immer der Autor oder die Autoren.
Jein.
Weil,
also ja,
wenn er
ja,
nur mittelgut ist, ja, dann kann, dann, ja.
Pass auf. Ich gebe dir recht, es gibt den Ausspruch, du kannst aus einem schlechten Buch, nee, kannst aus einem guten Buch einen schlechten Film machen, du kannst aber nicht aus einem schlechten Buch einen guten Film machen.
Genau.
Aber du kannst mit einem schlechten Buch, wenn du ein vernünftiges Ensemble hast, trotzdem einen unterhaltsamen Film machen.
So,
das geht.
Vielleicht.
Also ein Film, Film, wo Jim Carrey mitspielt, der ist de facto immer unterhaltsam.
Okay.
Ja, also die, da sind wirklich Gurken dabei.
Gut.
Kommen wir zu deinem Platz 3.
Mein Platz 3, nee, ich hab noch Platz 4 vor mir. Mein Platz 4 ist Kir Royal, auch ein bisschen älter schon,
wow,
aber auch immer
Baby
ein Klassiker.
Los.
Genau, immer ein Klassiker. Tatsächlich wirklich nur 6 Folgen, das wurde dann nicht fortgesetzt. Schon damals galt für die öffentlich-rechtlichen Sender, wenn was richtig, richtig lustig ist, dann darf es nur eine Staffel geben. Da macht man
was
das
ich aber super finde. Dadurch haben wir einen Nimbus und ein so, das, also das war noch toll, als es Kir Royal noch gab. Monaco Franze hatte ja immerhin 2 Staffeln.
Genau, das war ähnlich, aber nicht bei weitem nicht so dicht. Ja? Also es ist wirklich diese überdrehte Münchner Schickeria-Gesellschaft, sind ja beide Serien, die sich damit befassen.
Genau.
Und das, dieses, dieser, es ist eigentlich einfach eine super Idee von Helmut Dietl damals gewesen, die Hauptfigur zu nehmen, Baby Schimmerlos, also dieser letztlich ein Klatschreporter einer Boulevardzeitung, der
gespielt von einem Linksradikalen ohne Gleichen, nämlich Franz Xaver Krötz, dem wäre es, glaube ich, selbst das die dem damals die DKP zu rechts war.
Ja, genau. Und das da kann man dann eben diese Münchner Schickeria gut darstellen, anhand dessen, der einzige sozusagen Vernünftige ist, der ja aber darüber schreibt, der voll komplett gewissenlos ist und sagt, ja, mir sind diese Partys scheißegal und so weiter und ich muss vielleicht nicht mal selber da gewesen sein, um da irgendwie was aus den Fingern zu saugen, auch sozusagen ein Seitenhieb in diese Richtung. Aber natürlich der größte Klassiker ist die Folge 1, die übrigens auch nicht zuerst, die weder zuerst gedreht noch als erste geplant war, aber die dann so gut war, dass man gesagt hat, die nehmen wir jetzt zuerst mit der Gasthauptrolle Mario Adorf, der den Herrn Haffenlohr spielt, einen Kölsch sprechenden, aber aus Baden-Württemberg angeblich stammenden Unternehmer für Klebstoff. Genau, also einfach mal bei YouTube gibt es diesen Haffenlohr-Monolog, wo er den wirklich zu kaufen gedenkt und also ist wirklich Kulturgut, kann man, wie du schon richtig gesagt hast, ein Nimbus sondergleichen und immer wieder empfehlenswert.
Und das auf jeden Fall. Wir kommen jetzt zu einer Folge, die ist auch Kulturgut und wenn ich sie schon erwähnt haben sollte, tut mir das sehr leid. Ich habe sie in diesem Podcast auf jeden Fall schon erwähnt und es ist wahrscheinlich meine Lieblingsserie aller Zeiten, also nicht Scrubs, sondern tatsächlich, weil ich jetzt durch bestimmte Punkte da auch nochmal drauf gekommen bin, nämlich tatsächlich Star Trek The Next Generation. Das ist, ich habe jetzt durch Paramount Plus ist ja einer dieser 5000 Streaming-Dienste, die es gibt und die haben aber die Rechte an Star Trek und die haben jetzt von allen großen Streaming-Plattformen wie Netflix, Amazon Prime und so, was man halt so hat, Disney Plus, haben die Star Trek komplett abgekramt und das steht jetzt alles auf Paramount Plus. Und ich hatte mir jetzt, weil von sowohl von Star Trek Lower Decks, dieser Zeichentrickserie über Star Trek, die toll, eigentlich die beste Star Trek-Serie aller Zeiten ist, aber die funktioniert nur, wenn man alle anderen Star Trek-Serien kennt. Denn das ist ja ein Rick and Morty-Verschnitt auf Star Trek und in jeder Folge sind so viele Querverweise auf alle anderen Star Trek-Serien. Nicht mal ich finde alle. Gibt einen Podcast, der sich nur allein damit beschäftigt, in welcher Folge so. Und da wollte ich die 5. Staffel sehen, weil es halt die letzte war. So, und dann habe ich gleich auch noch die zweite Staffel, Strange New Worlds, ich komme nicht mehr hinterher. Und dann auch noch die letzte Staffel Star Trek Discovery, was sie ja auch abgesetzt haben nach 5 Staffeln, geguckt. Und ich hatte einen Monat, ich hatte einen Probemonat, weil ich keinen Bock hatte, Geld zu bezahlen. Und habe trotzdem die Zeit dafür genutzt, Star Trek The Next Generation nochmal von vorne bis hinten durchzugucken. Und das ist, also viele diskutieren, dass Deep Space Nine, das war ja die Star Trek-Serie, die nach The Next Generation oder während The Next Generation kam, nämlich ab 93 oder 92. Dass das die bessere Serie sei, das kann sein, handwerklich und aus Seriensicht und wenn man gerade vom seriellen Erzählen redet und so weiter. Aber The Next Generation, und das hat nicht nur einen Emotionsbonus, sondern das war einfach so wie die erste Star Trek Serie in den 60er Jahren, die ja nur 2,5 Staffeln eigentlich sogar nur hatte, weil die dritte Staffel nicht vollständig war, hätte immer sein müssen.
Warum waren die nicht vollständig?
Die haben eine erste Staffel gedreht, das war ein sogenanntes Syndication Product. Das heißt, die haben diese Serie erst, irgendeine Produktionsfirma hat diese Serie gedreht, einfach erstmal gedreht. Dann war die erste Staffel fertig und Syndication in Amerika gibt es ungefähr 7 Millionen Fernsehsender. Vom MDF1-Niveau bis hin zu ARD, sage ich mal. Dazwischen gibt es alles. Und dann stellst du dich auf den Markt und sagst, ich habe hier eine Fernsehserie, wer will die senden? Und dann sagst du nicht, ich verkaufe an einen Sender exklusiv, sondern da sagen 400 Sender, ich nehme die. Und dann kannst du die 400 Mal verkaufen. Und die lief aber auf allen Sendern mehr oder weniger schlecht als recht. Und dann haben sie den gerade noch so eine zweite Staffel abgetrotzt. So, eine zweite Staffel produziert. Und dann war die Serie abgesetzt. Dann wollte die keiner mehr haben. Und dann... Und wir reden hier vom Jahr 1968. Dann gab es wohl sowas wie einen Shitstorm. Also da müssen bis zu 15 Postkarten irgendwo eingegangen sein. Was aber für Senderchefs offensichtlich schon ausreichend war, zu sagen, okay, wir geben noch eine dritte Staffel in Auftrag. Aber das war schon während die lief, brachen die Quoten schon wieder zusammen. Und dass man sozusagen die Staffel nie fertig bestellt, das aber endet das kann, ja auch nicht.
Aber es kann ja das auch sein, dass das zu einer Zeit war, als dieses, Star Wars kam ja später, also sozusagen das die Konkurrenz.
77,
genau,
also über 11 Jahre später.
Und seitdem ist ja sowieso das nicht tot zu kriegen oder da gibt es einfach von der Fananzahl, wobei, weiß ich gar nicht, ist es überhaupt erlaubt, beides gleichzeitig gut zu finden?
Da ich tatsächlich Fan von beidem bin, ja.
Okay.
Aber also es gibt ganz viele, die beides mögen und alle, die beides mögen, bevorzugen Star Trek. Weil es einfach intelligenter ist. Star Wars ist filmisch interessanter und epochaler und pompöser.
Liegt da auch mehr Geld drin wahrscheinlich, oder?
Sagen wir mal, in den Einzelproduktionen ja.
Ja.
Insgesamt nein. Ja, weil Trek hat ja inzwischen, 20 Serien, 12 Filme, also da kann Star Wars nicht mithalten.
Ja.
Alles das, was die 66 bis 69, also die waren ja auch sehr, sehr schwach budgetiert, ja. Also wenn du das heute guckst, das konntest du ja aus damaliger Sicht eigentlich schon nicht gucken. Also wenn du jetzt auf Spezialeffekte und den ganzen Scheiß stehst. Also da gibt es eine große Rasse, die jetzt gerade auch bei Strange New Worlds, wenn jetzt quasi die letzte große Serie ist, eine große Rolle spielt, die Gorn. Und Kirk trifft einmal auf den Gorn. Hast du jemals die Serie Das A-Team gesehen? Und hast Hannibal Smith gesehen, wie er ein Monster spielt in so einem Gummianzug? So sah der Gorn 1966 in Star Trek aus. Jedenfalls, The Next Generation hat dieses ganze Konzept, haben dann 69 aufgehört, dann kam interessanterweise 77 diese Star Wars Hype-Welle und dann wollten die mit Star Trek auch nochmal anfangen und das sollte dann Star Trek Phase 2, also Phase 2 heißen. Und dann kam aber, und dann wollten sie das nochmal drehen und hatten auch schon Drehbücher für diese Serie geschrieben, 1978 und dann haben sie aber gedacht, nee, lass mal lieber einen Film machen. Und dann haben sie halt Star Trek The Motion Picture oder wie er auch in Fankreisen genannt wird, The Slow Motion Picture, weil der Film ist ungefähr 100 Minuten lang, besteht zu 50 Minuten nur daraus, dass die Enterprise irgendwo rumfliegt oder um die Enterprise drumherum geflogen wird. Ja, so, aber die Drehbücher waren halt da und die haben sie, als sie 87 angefangen haben, Next Generation zu drehen, gerade in den ersten beiden Staffeln siehst du, dass da noch ganz viele Drehbücher sind, die hätten auch für Kirk, Spock und Pille sein können. Haben sie halt nur die Charaktere ausgetauscht, aber die Drehbücher waren, und da siehst du halt, wie die Serie von Folge zu Folge zu Folge zu Folge besser wird. Und ich kann das beurteilen, ich habe jede Folge mindestens 10-mal gesehen. Ja, und du kannst wirklich, also allein die Pilotfolge, es war, glaube ich, die haben einen Piloten extra gedreht, er hat auch Spielfilmlänge oder zwei Teile.
Ist übrigens witzig, wenn so rumfliegende Raumschiffe eine Pilotfolge haben.
Oh Gott.
Okay, den Gag hat vielleicht schon der eine oder andere vor mir gemacht. Entschuldigung.
Das ist durchaus möglich.
Ja. Aber es ist schön, ja, und trotzdem, das ist auch wieder ein Beweis, in der Politik gibt es ja den Spruch, das Richtige wird nicht dadurch falsch, dass die Falschen zustimmen, und jetzt sage ich dir, wer dein prominentester Mitfan ist von Star Trek, das ist natürlich Markus Söder. Und das sollte sowas ja eigentlich schon toxisch vergiften, aber es ist nicht der Fall.
Moment, aber nicht von The Next Generation. Er mag die Originalserie. Söder ist 10 Jahre älter als ich und das merkt man
jetzt
tatsächlich.
Jetzt weißt
auch.
Du auch, bist du auch Söder-Fan oder was?
Nein, aber man kriegt das natürlich mit, weil okay. In einschlägigen Foren genau darüber diskutiert wird. Darf okay. Man jetzt noch Star Trek-Fan sein, wo sich Markus Söder öffentlich für Star Trek geäußert hat?
Ja, okay. Ich möchte sagen, er tritt nicht als Gaststar auf.
Nein. Ich möchte, weil, das muss man ja sagen, es gibt ja Old Track und New Track, also es gibt Old Track, also ganz altes Track, das ist halt, 1972 haben sie ja nochmal so eine ganz furchtbare Zeichentrickserie gemacht, das ist also Star Trek The Original Series, Star Trek The Animated Series, das ist Old Track, dann Next Generation und die vier Serien, die danach kamen, also Deep Space Nine, Voyager und Enterprise hieß das, sozusagen das Prequel so. Das war sozusagen Old Track und dann gibt es jetzt New Track, also alles, was auf Streaming läuft. Und da ist eins auf jeden Fall, unterscheidet das ganz exzessiv von dem ganzen Old Track-Kram, nämlich das Production Value. Das inkludiert auch die Schauspieler. Mhm. William Shatner himself war ein hervorragender Selbstdarsteller. Aber kein guter Schauspieler. Es gibt dieses große Gerücht, und das stimmt wohl, dass der Regisseur von Star Trek 2 von dem Film jede Szene 50 Mal gedreht hat, damit einfach nur William Shatner so müde war, dass er aufhörte zu overacten. Und dann konnten wir die Szene nehmen. Und während in New Trek, also wirklich also das ist die ist von vorne bis hinten super besetzt. Das Einzige, wofür sie da offensichtlich kein Geld mehr hatten, waren Drehbücher. Aber alles andere, also Production Value, die Special Effects, Schauspieler, alles hervorragend. Und das ist aber, das fällt bei Star Trek The Next Generation gar nicht so sehr auf, wie schlecht die Effekte da teilweise noch sind. Was ab Staffel 3 komplett anders wird, weil die Serie dann so durch die Decke ging, dass sie dann auf einmal sogar Geld hatten.
Ich glaube, man toleriert es ja, wenn man ältere also ältere Filme oder Serien sieht, dann toleriert man ja, dass der Stand der Technik damals so war. Also da würde man die heutige Sehgewohnheit ja nicht ansetzen, oder?
Also ich finde aber, dass gerade The Next Generation unglaublich gut gealtert ist. Ja. Weil die noch mit so einer Mischung aus Raumschiffmodellen, also wirklich gebauten Modellen und zu diesen Anfängen, 87, 88 ging das mit CGI so langsam los, aber die haben zum Beispiel, es gab zeitgleich eine Serie, die hieß Babylon 5, weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast, aber das war so ein bisschen das Vorbild von Deep Space Nine, also angeblich hat Deep Space Nine geklaut, egal. Und die haben mit diesen absolut billigen 90er-Jahre Computereffekten gearbeitet. Also, also Babylon 5 ist inhaltlich wahrscheinlich die beste Science-Fiction-Serie der letzten 50 Jahre, aber rein von den Schauwerten so schlecht gealtert, das kannst du dir heute nicht mehr angucken. Das sieht aus wie auf Gameboy. Also ja. Wirklich, gerade die Raumschiffe, das geht gar nicht. Das ging mir damals schon auf den Sack und da war das aber der Stand der Technik.
Ja. Naja, jedenfalls, also jetzt, ich werde mir diese Folge nochmal genau anhören, um am Ende zu verstehen, wer da mit wem verbandelt ist. Eigentlich ist es wie eine eigene Soap.
Definitiv.
Das Track-Universum quasi.
Genau.
Und selbst Friedrich Merz sagte ja am Tag nach der Bundestagswahl, Germany is back on track.
Wow.
So, ich komme zu meinem Platz 3. Wir sind so ein bisschen im Verzug, aber das macht nichts. Ich freue mich über... Wobei, ich habe es wirklich nicht gerafft, was du gerade erzählt hast.
Ja, ja, alles gut. Du entfrag mich doch nicht.
Ja, Platz 3 nennt sich Parlament, französisch Parlement, und ist eine Comedy-Serie über das Europaparlament. So, jetzt schalten schon alle, die vorhin bei dir noch nicht abgeschaltet haben, schalten jetzt weg. Nein, also es ist tatsächlich eine, die auch inzwischen mehrere Staffeln hat, 4 Staffeln, geht um einen Praktikanten, der nach Brüssel kommt, ins Europaparlament und da erstmal alles lernen muss und dann arbeitet er sich da so ein bisschen hoch, wird auch Berater und so weiter. Und es ist wirklich von Anfang an, jede Staffel hat so ihre wirklich großen Höhepunkte. Es ist unglaublich witzig. Anfangs war das so ein bisschen eine Kooperation aus vor allem also französischen und deutschen Sendern, also öffentlich-rechtlichen Sendern. Und deswegen, also der Haupt dieser Praktikant ist Franzose, der bei einem sehr unfähigen französischen Abgeordneten Praktikant wird, der dann später natürlich abgeschoben wird auf das Amt des Parlamentspräsidenten und davon selber gar nichts mitkriegt. Und der größte Gegenspieler ist dann dessen Nachfolger, der dann auch Präsident wird, das ist Martin Brambach, also ein Deutscher. Auch
natürlich, der aus dem Dresdner Tatort.
Ja, genau, also auch sehr komödiantisches Talent von sich aus, spielen aber auch andere tolle Leute mit, die auch Comedy quasi erprobt sind, wie zum Beispiel Martina Eitner, die ja aus Stromberg bekannt ist. Und es ist also wirklich diese, und trotz allem versteht man dann immer noch, ist es lehrreich. Also man kriegt wirklich mit, was, wie funktioniert dieses Europaparlament oder das Zusammenspiel mit der Kommission und dem Rat und so weiter, weil es eben an diesem Praktikanten alles von der Pike auf erklärt wird. Und also es ist, trotz allem ist das dann real, also oder realistisch. Und das ist bei Comedy, gerade Politcomedy, natürlich immer, es war ja auch bei Wieb, das schlage ich nicht vor, weil ich es ja letztes Jahr schon vorgeschlagen habe.
Ist es auch, das ist ja immer, kein Hindernis.
Immer wieder bemerkenswert, wie echt das sein könnte. Also all das, was dort passiert, könnte ja auch in der Realität so stimmen. Und sogar der Brexit war noch Thema. Die Serie wurde gedreht, als der Brexit schon geplant, aber noch nicht vollzogen war. Bekanntlich verzögerte sich das alles und spielte so in so einer Zwischenwelt, wie so eine englische Abgeordnete quasi die ganze Zeit feiert, dass sie jetzt bald arbeitslos wird, weil sie ja nicht mehr Teil des Parlaments ist. Und so war es ja auch in der Realität. Also wenn man da diese Bilder sieht, wie diese Brexit-Idioten sich da aus dem Parlament verabschiedet haben, gegrölt, gepöbelt haben. Also das ist alles schön untergebracht worden. Und deswegen, also 4 Staffeln ist natürlich immer die Hoffnung, dass es nicht aufhört, weil es wirklich, wirklich
also
originell ist. Ja, die letzte lief, glaube ich, 2011. Ach nee, die letzte, und das ist auch wieder ganz cool, wenn das auf die Realität trifft. Die letzte Staffel wurde Anfang November 2024 veröffentlicht. Wir erinnern uns, in Deutschland war wenige Tage später die Koalition zu Ende. Und selbst das ist noch Thema. Also die Ampelkoalition, wie sie im Rat eigentlich nicht abstimmen will. Da gibt es eine schöne Szene, die aber nur quasi als Mauerschau, also ohne dass die Figur zu sehen ist, von Olaf Scholz handelt, wie im Europäischen Rat immer gesagt, Olaf, sag doch was. Und er so, oh, ich muss auf Toilette und kommt dann nie wieder. Also in einem Gipfeltreffen des Europäischen Rats. Und genau das, also sinngemäß dieser Dialog ist ja auch von Friedrich Merz dann geleakt worden. In einer Bundestagsdebatte sagte Merz, dass ein konservativer Regierungschef aus einem kleineren EU-Land sagte, Olaf, sag doch auch mal was. Und dann sagte Olaf, wieso, du hast doch auch nichts gesagt. Und das ist ja sinngemäß dieses, ja, ich muss aufs Klo. Das ist natürlich zeitlich total cool. Man könnte auch sagen, schlecht gealtert, weil es heute nicht mehr die handelnden Figuren sind. Aber es ist, es ist eine Punktlandung gewesen, sozusagen.
Genau, es zeigt aber auch im gewissen Sinne, dass Politik sich ja nicht wirklich verändert. Also na klar, die Akteure ändern sich und die grundsätzliche Herangehensweise bleibt ja zumindest.
Ja. Zumindest, man muss sich natürlich immer auf die jeweilige Gegenwart einlassen. Und es ist ja bei Wieb auch so gewesen. Seit Trump gewählt wurde, gingen ja höchstwahrscheinlich die Einschaltquoten für Wieb drastisch runter, weil man diese Realsatire jetzt live hatte.
Genau.
Aber diese Obama-Zeit wurde da sehr gut gespiegelt. Auch viele Themen, viele auch politische Pannen, die da passiert sind, sind dort dann aufgegriffen worden. Und das ist immer auch Zeitgeschichte, wenn es gut gemacht ist. Naja, also genau. Parlament. Bei in dem Fall bei der ARD oder einem dieser Spartensender One lief das oder ist wahrscheinlich, weiß gar nicht, was da zurzeit abzurufen ist. Die publizieren das ja gelegentlich.
Aber die müssen das nach einem Jahr rausnehmen.
Ja, da gibt es aber mal Wiederholungen und so weiter.
Also ja, ich weiß, aber eigentlich müssen sie es nach einem Jahr rausnehmen.
Ja, okay. Was hast du denn auf Platz 2?
Mein Platz 2 ist jetzt, und ich habe mich da erst ein bisschen für geschämt, aber es ist korrespondiert auch so ein bisschen mit Platz. Aber auch das habe ich jetzt wiederentdeckt, auch schon für eigentlich oft gesehen, aber das ist für mich tatsächlich Raumpatrouille. Weil ich das jetzt wiederentdeckt habe und das ist so eine typische Serie. Wenn du das durch irgendeinen Schnipsel findest, und das kriegst du fast überall, das steht glaube ich gerade auch in der ARD-Mediathek, steht es glaube ich gerade drin, weiß ich jetzt aber nicht, dann kann ich immer nicht aufhören zu gucken. Und das ist ja schön, das geht ja ganz schnell vorbei. Das sind 7 Folgen.
Och, das ist ja paradiesisch.
Das ist 1965 ist das veröffentlicht worden. Und vor Star Trek, eigentlich war das, stimmt nicht ganz, weil die Idee zu Star Trek war eher, aber trotzdem weiß man immer genau, wer hat hier von wem geklaut. Mhm. Wahrscheinlich wussten die beiden auch nichts voneinander. Raumpatrouille.
Das sind immer die besten Sachen. Ich erinnere nur an Tauben vergiften im Park, wo sich bis heute sozusagen Georg Kreisler oder dem seine Erben mit Tom Lehrer streiten, wer das erfunden hat.
Also, genau.
Es ist beides, und beide Versionen sind geil. Und
wahrscheinlich sind beide auch nur unabhängig voneinander auf die Idee gekommen.
In dem Fall nicht, aber es manchmal, ja. Ja,
vielleicht aber doch. okay, Raumpatrouille. Also, wer das nicht kennt, das ist eine Science-Fiction-Serie aus Deutschland, gedreht in den Bavaria-Studios in München in den Jahren 64 und 65. Eine Schwarz-Weiß-Serie, die nicht hätte schwarz-weiß sein müssen, aber sie haben sie schwarz-weiß gedreht, weil einfach die bestimmte Spezialeffekte in Schwarz-Weiß, zum Beispiel Laserstrahlen abschießen, ging in Schwarz-Weiß einfacher als in Farbe. Und hätte das Ganze nochmal unnötig kompliziert gemacht. In der Hauptrolle Dietmar Schönherr, zweite weibliche Hauptrolle Eva Pflug. Dietmar Schönherr als Commander Cliff Alistair McLean, der große strahlende Held, auch noch mit amerikanischem Namen, spielt auf einer Erde im Jahre 3000, wo es keine Nationen mehr gibt. Darum ist diese Raumschiffbesatzung des Raumschiffs Orion besteht auch aus einem Schotten, keine Ahnung, Cliff Alistair McLean, vermutlich Schotte, die Sicherheitschefin an Bord, quasi was ähnliches wie der erste Offizier, ein bisschen komplizierter, ist auch egal, Tamara Jagelowsk, eine Russin. Mhm. Was Quatsch ist, wenn sie Russin wäre, müsste sie heißen?
Jaglowska.
K. Ja. Jagelowska, da fehlt das A hinten. Habe ich mich als Kind schon immer furchtbar drüber aufgeregt, egal. Dann gibt es Mario De Monti, gespielt von dem großartigen Wolfgang Völz. Und dann gibt es Adnan Schubaschi, den Astrogator. gespielt von Friedrich G. Beckhaus. Hecker Legrell spielt, ist die Kommunikationstante, gespielt von Ursula Lillich. Und dann gibt es noch Hasso Sigbjørnsen, den Chefingenieur, gespielt von, Klaus Holm, genau. So, 7 Folgen, deutsche Science-Fiction, ähnlicher Anspruch wie bei Star Trek, also sie versuchen auch Gegenwartsprobleme auf die, es gibt in der allerersten Folge gibt es einen Angriff durch die Frogs, eine außerirdische Rasse, die durch so kristallenes Papier dargestellt werden, was man so leicht unscharf gemacht hat, total geil, wenn man sich da so mal die Best-ofs so anguckt und das ist einfach geil gespielt, geile Dialoge, geile Drehbücher, die Spezialeffekte für die Zeit wirklich, wirklich sensationell, wirkt ein bisschen unrealistischer als Star Trek, muss ich sagen. Also es reißt einen öfter aus der Immersion raus. Zum Beispiel, weil eben alte Bügeleisen und Bleistiftanspitzer die Instrumente in diesem Raumschiff sind, was sie zwar ein bisschen verfremdet haben, aber man sieht es natürlich. Aber es ist geil gespielt, es macht Spaß zuzugucken. Und ich gucke jedes Mal, jede Folge dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde bei 7 Folgen. Kannst du dir ja vorstellen, wie schnell du durch bist.
Ja, also sehr das schnell. Ist eine Folge H2SO. Genau. Kannst du nebenher laufen lassen.
So.
Gut. Kommen wir zu meinem Platz 2. Das ist auch eine Comedy-Serie aus Deutschland, in dem Fall vom ZDF Neo. ZDF Neo ist wirklich bemerkenswert. Die haben auch wirklich viele gute Ideen. Aber ja, auch da sieht man, die meisten sehr guten Sachen werden nicht fortgesetzt oder zumindest nur halbherzig oder zumindest bei Neo irgendwie versteckt oder beim Streaming, wo man die Quote nicht messen kann oder will. Das ist schade. In dem Fall gibt es tatsächlich auch inzwischen 3 Staffeln, und zwar Ich, Dich auch. Das ist also eine Serie, wo es um ein Pärchen geht, so zwischen so um die 30 Jahre alt, also so ein bisschen, so typisches Großstadtpärchen, so man lebt so in den Tag hinein und es spielt alles wirklich in dieser sehr kleinen Wohnung. Eigentlich nur ein Schlafzimmer, nebenan die Küche und dann das Bad und der Flur und teilweise noch das Treppenhaus davor, aber es ist wirklich alles sehr, sehr, immer sehr eng und also so typische Klipp-Klapp-Komödie, also ständig geht die Tür auf, irgendjemand kommt rein, bester Freund oder Typ, der oben drüber wohnt, dann die Eltern und es ist unglaublich witzig, lauter Situationskomik natürlich oder auch quasi Comedy-Handwerk kann man jetzt als jemand, der das öfter oder der geschult ist, sehen und das ist, ja, sagen wir mal, bestes Comedy-Handwerk. Ich dich auch.
Okay. In der Mediathek vermutlich noch verfügbar.
Bestimmt.
Ja. Okay, kommen wir zu meinem Platz 1. Weiß nicht, ob ich über die Serie schon mal gesprochen habe, ist jetzt aber gerade die 3. Staffel rausgekommen, deswegen ist es quasi eine neue Serie, eine aktuelle Serie, die ich gucke. Es ist auch eine Dramaserie, also Dramedy könnte man sagen. Es ist Ginny und Georgia. Ginny und Georgia läuft zurzeit auf Netflix, 3. Staffel ganz aktuell raus. Auch eine Shonda Rhimes-Serie, also Schöpferin von Grey's Anatomy. Es ist keine Soap-Opera, es geht um eine Mutter und ihre Tochter, Ginny und Georgia. Die Mutter ist weiß, die Tochter ist schwarz, ist trotzdem das leibliche Kind, weil sie zusammen von einem schwarzen Vater hat. Die Mutter hat noch einen Sohn mit einem anderen Vater, weißt du, die kommen in einen, in der ersten Staffel kommen die in einen, also es ist so vagabundierend, sie hat auch nie Geld und es kommt auch im Laufe, ich will das nicht zu viel spoilern, es ist eine Familiendramatik, es geht hauptsächlich um die Ginny, also das Mädchen, Georgia ist die Mutter, wie die an Highschool klarkommt. Die ist 17 und ist eine typische Coming-of-Age-Serie. Aber sehr dramatisch. Es wird gekifft, es wird Sex gehabt in der Serie. Auch die Mutter bandelt mit dem Bürgermeister an, kommt mit dem zusammen, heiratet den sogar. Irgendwann ist zwar ein Spoiler jetzt, aber ist egal. Das ist, spielt jetzt so nicht die große Rolle. Sie hat aber eine relativ dunkle Vergangenheit. Sie hat früher geklaut, um durchzukommen. Und wie gesagt, zwei Kinder von zwei verschiedenen Vätern und so. Aber das ist sehr schön, sehr dramatisch, sehr explizit. Und die Figuren sind einfach wahnsinnig liebenswert. Also nicht sympathisch, aber man kann sich so mit denen identifizieren, weil die einfach alle nicht perfekt sind. Es gibt keinen Guten und es gibt aber auch keinen Bösen in der Serie. Doch, die sind schon alle gut. Also die tun, wollen immer was Gutes tun, dann kommt natürlich viel Scheiße bei raus und sind nicht konfliktfähig und so. Alles gut. Das Lustigste, was ich...
Aber das ist ja immer das Gute, das, also immer dieses reine Böse oder reine Gute, das weiß ja jeder Autor, das ist langweilig. Ja, es muss genau. Ja immer, selbst wenn es Figuren gäbe, die negativ sind, müssen die auch irgendwas haben, was sie identifizierbar macht.
Also was sie nachvollziehbar macht.
Ja.
Also Thanos zum Beispiel im Marvel Cinematic Universe, der bis zu Endgame der große, der wollte halt die Weltbevölkerung bekämpfen, weil er auf dem Planeten groß geworden ist, wo so viel, also er wollte die Überbevölkerung bekämpfen, hat ja mit einem Schnips die Hälfte der gesamten Bevölkerung des Universums ausgelöscht, weil er auf einem Planeten groß geworden ist, wo so viele Menschen gab, dass es nur Elend gab. Also für den war Überbevölkerung das Schlimmste.
Putin, check.
Genau. So, wunderbar. So, um jetzt nochmal zu Ginny und Georgia, also kommt, für mich kommt noch was hinzu. Und zwar gibt es eine Anime-Serie, die zurzeit erfolgreichste laufende Anime-Serie, und zwar Miraculous heißt sie, die ist für Kinder, das ist eine Superhelden-Serie. Ist aber so computeranimiert, kommt interessanterweise aus Frankreich, nicht aus Amerika, wird aber trotzdem in Japan sozusagen animiert, ist also eine Anime, aber aus Frankreich. Und da gibt es Ladybug, das ist die Superheldin, die ist 14 Jahre alt, ist also eindeutig eine Kinder- respektive Jugendlichen-Serie und ihr Partner ist Cat Noir. Ich weiß nicht, ob du jemals in die Verlegenheit gekommen bist, Sailor Moon zu gucken. Es ist so Sailor Moon in modern, kann man sagen. Das ist Miraculous.
Okay.
Superhelden, und da gibt es auch in jeder Folge gibt es irgendeinen anderen Superbösewicht, der immer von einem Oberbösewicht geschaffen wird, den sie dann bekämpfen, blablabla, das ist Miraculous. Lustigerweise, die beiden Synchronsprecher, nämlich Lydia Morgenstern und Nicolas Arthaio, sind auch die gleichen Synchronsprecher, die in Ginny und Georgia, also Ginny ist ja eigentlich die Hauptfigur an der Schule, und ihr Freund, immer mal wieder nicht Freund, die haben auch explizit Sex in der Serie und so, sind die gleichen Synchronsprecher. Das heißt für mich, ich gucke mit meinen Kindern immer Miraculous, diese Kinderserie, und gucke gleichzeitig mit den gleichen Synchronsprechern, die auch noch gleich klingen, gucke ich dann Ginny und Georgia, wo im Prinzip Ladybug und Cat Noir Sex miteinander haben.
Okay. Ja, jetzt haben wir einen schönen Einblick in deinen...
Genau. Viel mehr, als du jemals wolltest.
Gut, dass deine Kinder das hier jetzt erstmal nicht hören.
Die wissen das.
Okay. Ja, dann hast du jetzt hier durch die Hintertür noch eine weitere Empfehlung, obwohl wir jeder nur 5
hatten. Naja, also Miraculous ist jetzt keine Empfehlung. Okay. Also, ihr habt Kinder.
Ja, und ansonsten, also ehrlich gesagt, also die Weltkultur könnte gut ohne Animes oder Mangas auskommen.
Ach, na, weiß ich nicht, wenn das gut ist, also es gibt wirklich gut, das ist jetzt Filme, dann darf ich kurz auf Filme mal sagen, gerade sowas wie Akira oder so, das kann man wirklich gucken, also das ist gut, oder Prinzessin Mononoke, also das sind wirklich gute Anime-Filme und es gibt auch sehr gute Serien. Das ist schon eine eigene Kunst in Japan und das hat schon einen Grund, warum das so gut ist. Und das kann man auch hier gucken. Man muss sich allerdings reinfinden. Das meiste ist Schrott. Ja, das meiste ist Schrott. Okay. Ja.
Dann, du würdest sagen, das meiste und ich bleib bei alles. Aber ja, darum soll es jetzt nicht gehen. So, genau. Ich habe auch noch was. Wobei jetzt durch die Hintertür mache ich aus einer Serie auch 3. Was nicht schlimm ist, aber es ist eine Großserie, die heißt Heimat. Klingt erstmal auch wirklich groß und das ist ein interessantes Projekt, weil das zwischen den 80er Jahren und ja, 2004 so ein mega super duper Projekt ist von Edgar Reitz, der immer noch lebt, und das war so einer aus dieser jungen Garde der deutschen Regisseure, und der hat damals fürs Fernsehen, für die ARD, es wurde 84 ausgestrahlt, diese ja, erste Serie gemacht, Heimat, eine deutsche Chronik, und da geht es um Eine Familie, die in der pfälzischen Provinz wohnt, beziehungsweise im Hunsrück, einem fiktiven Dorf namens Schabach. Da ist aber.
Ist das schon Pfalz? Ja, ist der Hunsrück schon Pfalz?
Nee, also ich habe das jetzt falsch zugeordnet. Also ja. Rheinland-Pfalz im Wesentlichen. Genau. Und dieses, die sprechen das auch, diesen Dialekt, auch, halten es auch durch. Und Hauptfigur ist die eben diese Frau, die im Jahr 1900 zufällig genau geboren wird, die also immer so alt ist wie das Jahrhundert, und es führt diese Figur durchs Jahrhundert. Also zwar nicht als Kind,
durchs Jahr.
Durchs Jahrhundert, durchs 20. Jahrhundert, ja,
bis ja, sie gut, dann stirbt. Aber die ist immer genauso alt wie das Jahr, in dem wir uns gerade befinden.
So.
Weil du sagst, sie ist genauso alt wie das Jahrhundert.
Naja, schon, wenn die, was weiß ich, 1918 ist sie 18.
Ja, gut, aber also wir wissen beide, was du meinst.
So, und also wie gesagt, es beginnt 1919 mit interessanterweise auch Schwarz-Weiß. Also das ist auch die Zeit, die es nur Schwarz-Weiß gibt, wurde auch in Schwarz-Weiß gedreht. Führt die so mit allem, was man dann so an Verwicklungen haben kann, also inklusive ja, Nationalsozialismus und so weiter, bis sie dann ungefähr zur Ausstrahlungszeit des Films, also Anfang der 80er Jahre, dann stirbt. Und dann gibt es nochmal so eine Begegnung im Himmel, wo sich alle Figuren nochmal wiedersehen, mit Ausnahme tatsächlich ihres Großvaters, der dann tatsächlich schon nicht mehr lebte als Schauspieler. Und dann haben sie gesagt, ja, warum ist denn der nicht hier, also hier im Himmel? Ja, der war doch blind, der kann doch hier, den kannst du jetzt hier nicht sehen. Also sozusagen wurde dann das so hingefaked. Das ist ganz witzig. Tatsächlich wirklich unterhaltsam und auch einfühlsam. Natürlich das zentrale Element ist die Heimat. Also sowohl die dort spielende Heimat, weil diese Figur da immer bleibt, aber auch kommen natürlich ständig durch zum Beispiel Kriegsverwicklungen oder andere Sachen, kommen immer auch Leute dahin, die selber eine Heimat haben, Sachsen, Bayern, Schwaben und so weiter, und haben dann auch teilweise geht man auch ein bisschen nach draußen und verfolgt die dann weiter, und das ist wirklich interessant gemacht. Und dann kam noch dazu, dass also ungefähr ein paar Jahre später, Anfang der 90er Jahre, gab es dann die Serie Die zweite Heimat, die also den Sohn dieser Frau, die heißt Maria Simon, und der Sohn, der wird quasi begleitet beim Studium in München. Also das geht eigentlich nur um die wilden 60er Jahre dieses Sohns. Das ist natürlich auch für sich allein genommen auch schon eine interessante Erzählzeit. Das ist dann die zweite Heimat, also München in dem Fall. Und dann kommt nochmal Heimat 3, die spielt zur Jahrtausendwende. Also wo dieser Sohn dann nochmal wieder, der studiert Musik und ist ein erfolgreicher Komponist und kommt zurück in dieses Dorf. Und hat da, das ist nochmal sehr interessant, das gibt's heute noch, da kann man hin, das ist am Rhein, in der Nähe der Lorelei, in Oberwesel, also direkt, das ist sowieso schön, schönes Ausflugsziel. Und es gibt das Heimathaus, oder das nennt sich da Günderode-Haus, weil da die Legende gestrickt wurde, dass die Dichterin Caroline von Günderode das Haus besessen hat, und das Haus existierte nicht, das hat diese Produktionsfirma quasi aufgebaut. Es sollte ein altes Haus sein, was dieser Typ restauriert. So, jetzt hat man da erstmal lauter alte Balken hingestellt, um dann so zu filmen, wie der und seine Leute das da zu einem Haus machen. Also sowas sich zu leisten. Und das gibt es immer noch. Das ist ein Restaurant, inklusive natürlich ein kleinem Museum für diese Serie. Es ist einfach für Fans voll cool, dort zu sein, weil man dann diesen Blick hat, erstens mal auf den Rhein vom Berg aus, und zweitens natürlich auch dann das wiedererkennt, wie das alles gedreht wurde. Das finde ich nochmal so ein schönes Gimmick, was in die Realität reinragt. Und diese drei einzelnen Serien zusammen, das ist wirklich ein Meisterwerk, und das ist auch bemerkenswert. Das ist ein bisschen wie, letztes Jahr habe ich ja die Lindenstraße vorgeschlagen, Ich bin total beeindruckt von dieser Langläufigkeit.
Naja.
Sicherlich hatte der Reiz das nicht von Anfang an geplant, drei draus zu machen, weil es natürlich auch vom Sender abhängt, dass man das alles bezahlt, ist auch nicht billig. Aber er hat es halt geschafft, das so da dran zu bleiben und teilweise mit den gleichen Figuren. Es gibt allerdings, es gibt also Personen, die bei allen drei Reihen dabei waren. Es gibt immer, also dieser Sohn, der spielt zwar in allen drei mit, aber in der ersten Staffel wird er von jemand anderem gespielt, ist auch nicht relevant, oder keine relevante Rolle, aber insgesamt wird es immer schön miteinander dann auch verflochten, was wann war. Ja, soweit dazu. Das ist auch immer gut, wieder gern zu schauen.
Gut, sehr gut. Ja, mit Serien soll es auch dann schön Dankthema. Dann haben wir sozusagen das, was uns aktuell beschäftigt. Mit Serien soll es auch nächste Woche weitergehen. Wir hören uns also in einer Woche wieder. Also, das kann ich ziemlich genau sagen, weil die Folge gibt es schon. Also, noch nicht, aber wird es. Also, das ist ja immer mit voraufgezeichneten Folgen. Dann soll es um unsere Kindheitsserien gehen. Und zwar meine ich jetzt, oder meinen wir Serien, die uns unsere Kindheit und Jugend extrem prägten. Da war ja so teilweise schon was drin, aber da wäre ich zum Beispiel. Ich glaube, wenn ich das jetzt richtig sehe, habe ich da 5 Serien, die du quasi als eine zusammenfassen kannst. Also, wir werden es nächste Woche hören.
Ja, jetzt bin ich noch gespannter, aber es ist ja immer schön. Ein Cliffhanger, das passt doch zum Thema Serie.
Genau. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, Jemal.
Bis dann, Sebastian.